Hallo da draußen, herzlich willkommen. Heute die sechste Folge vom Steuerfunk. Wir nehmen das Ganze ein bisschen vorgezogen auf. Es ist ja auch Urlaubszeit am 10. Juli 2025. Die Folge wird am 14. Juli 2025 erscheinen. Und die wichtigste Frage erstmal: Hallo nach March. Andreas Sprenger, bist du da?
Ich bin an Bord.
Das freut mich aber, dass du
Ich habe noch eine
dabei
Cola
bist.
getrunken, also damit ich richtig Power habe, ja. Also
Genau, du.
ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Ein
Du.
koffeinhaltiges, extrem süßes Erfrischungsgetränk, okay?
Du sagst das Richtige. Wir machen das Ganze in der Freizeit, also nach Feierabend, ganz privat und unterhalten uns hier einfach um steuerrechtliche Themen. Andreas Sprenger ist Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, ich bin Finanzbeamter aus Karlsruhe und wir wollen uns über lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Themen einfach ein bisschen austauschen miteinander. Haben immer das Gefühl mittlerweile, es hören doch 30, 40 Leute jedes Mal so eine Folge zusammen an, dass es ganz gut ankommt und wir hoffen, dass wir einfach da auch das eine oder andere zum Nachdenken mitgeben. Wer das Ganze natürlich rechtlich verbindlich will, der weiß, das hier ist keine Rechtsberatung, der hört sich aber bitte die erste Folge unseres Podcasts an. Da haben wir erklärt, wie das Ganze rechtlich verbindlich geht, nämlich über die Anrufungsauskunft nach § 42 Ehe-Einkommensteuergesetz beim Finanzamt oder die Auskunft nach § 28h SGB IV bei der Sozialversicherung. Da kann man das Ganze rechtlich verbindlich machen. Wir aber hier machen keine Rechtsberatung, sondern wir wollen uns einfach nur über das eine oder andere nette Thema austauschen.
Und wir wollen niemand ärgern. Also manchmal sind wir ja ein bisschen frech oder vielleicht bin ich mal frech, aber wichtig, ganz wichtig, also da steckt immer bei allem viel Gehirnschmalz und Überlegung drin und wir wollen wirklich niemand ärgern. Es geht mehr um so, ja, was uns halt in der Praxis ein bisschen auffällt.
Genau, und es sind einfach so unsere Gedanken, die wir uns zu dem Thema machen, einfach so, wie wir auch sonst ab und zu mal uns miteinander austauschen, um zu überlegen, wie könnte man vielleicht das eine oder andere angehen, dass es besser ist, dass es praktikabler ist, dass es effizienter ist, um einfach uns gegenseitig das Leben leichter zu machen, weil wir halt immer noch der Meinung sind, wir sitzen da im gleichen Boot, wir wollen alle den Lohnsteuerabzug, den Sozialversicherungsbeitragseinzug richtig machen und das müssen wir halt überlegen, wie wir das alles hinbekommen in einer Zeit, wo immer alles schwieriger wird und die künstliche Intelligenz einfach noch nicht so weit ist, dass sie menschliche Intelligenz ersetzen kann und die Lohnbuchhaltung für uns übernimmt. Und ich werde es dieses Mal auch schaffen. Ich habe es letztes Mal leider verbockt, die Kapitelmarken zu setzen. Dieses Mal werden wir auch wieder Kapitelmarken machen. Ich habe die letzten zwei Folgen ohne Kapitelmarken machen müssen. Das war technisch ein, ja, Super-GAU, den ich da produziert habe, aber ich hoffe, ich werde es dieses Mal wieder sauber hinbekommen. Wollen wir mal anfangen, uns anschauen, was wir
Ja.
als Inhalt machen?
Ja.
Ich hätte vorgeschlagen, wir unterhalten uns ein bisschen ganz kurz einfach mal Sozialversicherungsrecht vor allen Dingen. Was ist denn ein Arbeitgeber? Was ist ein Arbeitnehmer? Aber natürlich auch die steuerrechtliche Behandlung da drauf. Gucken wir uns ein bisschen an, den Minijob. Was muss man da eigentlich so Wissenswertes haben? Schauen uns ein bisschen die Entscheidungen der Spitzenverbände der GKV vom 21. Mai 2025 an, um so ein bisschen einen sozialversicherungsrechtlichen Opener zu haben und machen dann einen Schwenk und schauen uns dann noch an die Mahlzeitengestellung und die ganzen Besonderheiten, die es da gibt. Und wir werden uns anschauen, wie wir dann eben uns ein Essen in die Tiefkühltruhe hochlegen können und dann im Hochofen warm machen. Ich weiß, das freut dich besonders, mein
Der
freudscher Sprecher,
Hochofen.
genau mit dem Hochofen, den ich
Ich
vorher schon
war schon mal
gesagt
in
habe.
einer Stahlhütte und habe das gesehen. Und seitdem habe ich zu Hochofen eine besondere Beziehung.
Da bin ich ja beruhigt, dass du dann vielleicht uns ein bisschen helfen kannst, was ich da falsch gemacht habe. Und dann gucken wir uns diesen Bereich noch an. Und dann machen wir noch ganz kurz zum Schluss hin, dass wir haben ja gesagt, wir nehmen das heute am 10. Juli auf. Morgen am 11. Juli wird der Bundesrat aller Voraussicht nach das Gesetz zum steuerlichen Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland verabschieden. Der Bundestag hat es ja schon verabschiedet. Der Bundesrat wird voraussichtlich morgen zustimmen. Und das werden wir dann so als Schmankerl am Ende noch mit aufnehmen. Und dann faden wir langsam aus dieser Folge auf. Und wer uns schon länger jetzt zuhört, der weiß, wir machen das mittlerweile so, dass wir zwei Folgen aufnehmen. Eine Folge kommt immer am 14., die zweite Folge dann am 28., dieses Mal also 14. Juli und dann die zweite Folge 28. Juli, die wir heute aufnehmen. Und dann werden wir die entsprechend publizieren. Und damit würde ich sagen, steigen wir doch mal ein bisschen ins Thema ein, oder?
Genau.
Gut, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich fange einfach mal ein bisschen an, mir zu überlegen, wenn ich überlege immer, wer ist Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dann weiß man immer bei der Lohnsteuer, naja, der Arbeitnehmerbegriff ist noch ein bisschen definiert in den Lohnsteuerdurchführungsverordnungen. Da steht halt drin, ein Arbeitnehmer ist jemand, der eben Einnahmen in Geld oder Geldeswert von einem Arbeitgeber erhält. Dann hat er als Arbeitnehmer Arbeitslohneinkünfte nach § 19 Einkommensteuergesetz, gibt dann in den Richtlinien Ausführungen lange, dass man das nach dem Gesamtbild der Verhältnisse abwägen muss, ob jemand eben nicht selbstständig tätig ist, also keine Unternehmerinitiative hat und auch keinen Unternehmererfolg haben kann oder ob er das nicht hat. Wenn man dann aber sucht, wer eigentlich Arbeitgeber ist, dann fällt einem auf, wenn man in § 38 Einkommensteuergesetz reinschaut, steuerlich sagt man eigentlich, Arbeitgeber kann jeder sein. Das ist so ein bisschen den ganzen Punkt. Mhm. Für eine richtige Definition gibt es ja eigentlich nicht.
Das fühlt man eben, Sebastian. Das fühlt man eben.
Da muss man einfach das richtige Gefühl haben. Da hat man im Gesetz einfach gesagt, das kann jeder sein, unabhängig von der Rechtsform, egal was man hat. Das heißt, es kann genauso die große Konzernaktiengesellschaft sein, wie die Privatperson, die halt daheim eine Reinigungskraft oder einen Hausmeister oder irgendetwas, irgendeine andere Person beschäftigt.
Ich glaube, das ist entscheidend, Sebastian. Genau das, was du jetzt sagst, dass eben viele Leute nicht klar ist, dass auch jemand, der eine Reinigungskraft oder irgendeine Hilfe hat, dass der Arbeitgeber ist.
Ja, also.
Weil, die legendäre Fälle mit der Pflege, dass Angehörige gepflegt werden muss und man holt sich Hilfe für die Betreuung, immer der Gedanke, das sind alles Arbeitgeber, ne, die sich für 3 Monate jemand hole aus, wo sie auch herkommen, die Pflegekräfte oder die Pflegenden, und dass das einfach Arbeitgeberpflichten sind, und zwar steuerlich und SV-rechtlich. Ne?
Ja, also das, ich glaube tatsächlich, dass das immer wieder so ein bisschen Punkt ist in der Allgemeinheit, vor allen Dingen, weil es macht ja jeder irgendwo, gerade die Pflegekraft, die oftmals aus dem Ausland dann für die 3 Monate kommt, die dann eben bei der zu pflegenden Person womöglich noch im Haushalt wohnt. Und man ist sich gar nicht so richtig bewusst, dass man da in dem Moment Arbeitgeber wird, Arbeitgeberpflichten hat. Ich glaube tatsächlich noch unterm Strich, die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten sind da wahrscheinlich sogar einfacher zum Schluss zu erfüllen wie die arbeitsrechtlichen. Wenn man sich nur dran denkt, du müsstest ja Mindestarbeitszeit und Pausezeiten und alles einhalten.
Ja, was Tariflohn ist, ne? Das ist schwierig. Ja? Aber auch in der Beratungspraxis, wenn jemand aus dem Bereich der Steuerberater zuhört, man dann da doch mal darauf hinweisen, wenn es heißt, ja, wir haben jetzt eine Pflegekraft aus aus Bulgarien oder Rumänien, einfach mal nachfrage, wie ist das denn geklärt? Ist das richtig angemeldet? Und notfalls muss man dann wirklich auch manchmal liebevoll sagen, Leute, jetzt müssen wir wirklich tatsächlich mal Arbeitgebersignal beim Finanzamt beantragen, bei uns bei der Bundesagentur für Arbeit Arbeitgebernummer anfordern. Mhm. Also man ist verhältnismäßig schnell Arbeitnehmer und einfach mal dran denken.
Ich denke da immer an diese Werbespots, die ab und zu von der Bundesknappschaft Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Man merkt, ich bin schon zu lange und zu verdorben in diesem Bereich, dass ich noch so alte Namen weiß. Da mal gespielt worden sind, da ging es ja immer dann besonders darum, wenn so einer Pflegekraft oder einer Reinigungskraft im Haushalt halt was passiert und du sie nicht angemeldet hast, dann hast du halt ein Problem mit der Unfallversicherung.
Und ja, Sebastian, ich finde dann einfach, es ist kein Kavaliersdelikt, das muss ich jetzt einfach mal sagen.
Es hängt unheimlich viel halt hinten dran. Daher einfach mal dieser wichtige Punkt. Es ist halt, im Gesetz steht nichts drin, sondern jeder kann es werden. Und man muss es halt dann immer überlegen, ist das noch eine selbstständige Vertragsbeziehung, wo ich eben sage, der ist da weitestgehend weisungsfrei, der schuldet mir den Unternehmenserfolg. Oder habe ich eben jemanden, der bei mir angestellt ist, der eben nicht selbstständig ist, und dann muss ich halt dran denken, dann bin ich in der Lohnsteuerpflicht. Und natürlich, die Sozialversicherung spricht ja nicht vom Arbeitnehmer, sondern vom abhängig Beschäftigten. Ich habe es mittlerweile auch verstanden, dass wir da einen
Ja, aber
anderen Begriff haben, aber es
sind
ist
einfach andere
letztlich das
Begrifflichkeit,
Gleiche.
genau, ne? Es
Genau.
Beschäftigte, aber sind im Grunde mal Arbeitnehmer. Und
Genau.
eben auch da sind sich im Grunde mal die Begriffe sehr ähnlich. Einfach diese persönliche Abhängigkeit in den Betrieb eingegliedert, unterliegt Weisungen bezüglich Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführungen, hat kein Unternehmerrisiko, hat rechtliche Ansprüche, das ist da Beschäftigte, aber das sind wir uns ähnlich. Ich glaube, Sebastian, wenn die Einnahmen aus so einer selbstständigen Tätigkeit richtig erklärt sind vom Empfänger, dann ist bei euch der Leidensdruck geringer
Ja,
wahrscheinlich, ne? Also
natürlich. Also eindeutig, das ist ja klar, weil bei uns ist es unterm Strich, geht es vielleicht um den Arbeitnehmerpauschbetrag, ja oder nein. Das ist die Differenz dann so zwischen dem Selbstständigen und vom Nicht-Selbstständigen. Bei euch in der Sozialversicherung, wenn man den anderen Bereich sich anguckt, ah, da ist es natürlich heftiger, wenn dann hinterher festgestellt wird, der war nicht selbstständig. Wir haben das Thema doch, wenn ich es richtig gelesen habe, in der letzten Zeit öfters mal bei diesen IT-Consultants und so weiter, wenn dann plötzlich die Sozialversicherungsprüfung auffällig, du dort auffällig wirst und gesagt bekommst, das ist aber eine abhängige Beschäftigung und jetzt kommen halt 40% SV-Beiträge auf dich zu als Auftraggeber, jetzt neuerdings dann halt Arbeitgeber, dann ist es halt relativ teuer, weil du ja nur, ja, die Beitragslastverschiebung wahrscheinlich nur die letzten 3 Monate auf einen Arbeitnehmer machen kannst und die
So ist
restlichen
es, ja.
Beiträge zahlst halt vollständig noch on top. Gerade bei den
Also,
Consultants. Bis zur
was mir also,
Beitragsbemessungsgrenze jedes Mal stelle ich mir teuer vor.
was mich so ein bisschen beschäftigt ist, also, wir hatten es ein bisschen vorbesprochen, unsere Themen. Und ich habe heute Morgen, ich habe so eine Liste von BSG-Rechtsprechungen zu der Abgrenzung, also Selbstständiger und Beschäftigter, würde ich nachher schon noch was dazu sagen. Aber da muss man einfach sagen, und dazu stehe ich, obwohl ich ja kein Jurist bin, bitte Warnung an die Berufskollegen aus der Steuerberatung oder die Berufskolleginnen aus der Steuerberatung, aber auch vor allem an die Mitarbeiter. Ich habe einen Schreiner und der braucht einfach gelegentlich eine Hilfe und der tut sich wahnsinnig schwer, fachkundiges Personal zu finden. Der ist nicht so groß, der kann ihn auch nicht gut dauerhaft beschäftigen. Und es hat einen ganz sympathischen Mann aufgetrieben, der hat eine Schreinerausbildung, also der ist gelernter Schreiner, muss absolut tüchtig sein, ist aber freiheitsliebend. Und er sagt, ich schaffe schon gern hier im süddeutschen Raum, aber ich will dann irgendwann auch wieder in den Norden gehen. Er macht noch nebenher Straßenmusik. Und da streite ich mit dem Mandant immer wieder und sage, den kann man nicht als Selbstständigen einsetzen. Und nochmal die Warnung an alle, ich habe es heute nochmal durchgelesen. Mir neige dazu, solche Verträge zu machen. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass es sich um eine selbstständige Tätigkeit handelt. Da sagt das BSG, es kommt nicht darauf an, was auf der Tüte draufsteht, es kommt, was in der Tüte drauf drin ist. Das können wir im Grunde mal gerade lassen. Der Auftragnehmer, die Auftragnehmerin kennt ihre Tätigkeitszeit frei bestimmen. Das BSG sagt gnadenlos, in der modernen Arbeitswelt können auch Beschäftigte ihre Arbeitszeit frei bestimmen. Trägt das Ausfallrisiko von Urlaub und Krankheit selbst. Und da sagt das BSG, Leute, das ist zwar so, aber das ist kein Unternehmerrisiko. Das heißt immer, ja, das ist Unternehmerrisiko. Nein. Erledigt seine Tätigkeiten eigenverantwortlich aufgrund seiner Fachkenntnis, unterliegt diesbezüglich keine Weisungen. Das BSG sagt, das kommt auf was ganz anderes drauf an. Bist du eingegliedert? Unterliegst du irgendwie einer organisatorischen Struktur? Und das liegt mir so am Herzen. Heute hatte ich dann also den Fall gelesen, das ist aus dem November 24. Das war ein Student und der hat für einen Veranstalter Unterricht gegeben, damit Menschen ihren Realschulabschluss nachholen können. Und das war jetzt für mich das extremste Fall. Der hat eigentlich wirklich nur Unterricht gehalten, hat sich mal gelegentlich mit Referentenkollegen getroffen, dass man es ein bisschen abstimmt mit den Themengebieten, war aber, weil er Lehramt studiert hat, also frei in der didaktischen Gestaltung. Der hat auch keinen Urlaub eingereicht, nichts, gar nichts, sagt das BSG, gegen die Vorinstanz ist beschäftigt im Sinne der Sozialversicherung. Und das heißt, wer nur den Kopf mitbringt, keine Arbeitnehmer hat, also keine versicherungspflichtige Arbeitnehmer, der ist wirklich, würde ich mal sagen, in 95% der Fälle SV-rechtlich Beschäftigter, wenn er irgendwie eingegliedert ist. Und Eingliederung heißt, indem ich auch Räume nutze, Zeit einhalten muss. Und Stellen Sie mal vor, jemand macht eine Implementierung von Software beim Kunde. Und das kann er eben nicht vom Homeoffice aus machen, sondern muss es vor Ort machen. Dann ist er immer schon stark organisatorisch eingegliedert. Also ich kann nur warnen davor, die Sozialversicherung, also ich halte es für extrem grenzwertig, was das BSG da macht, wirklich sehr einseitig. Und die sage immer, das Gesamtbild der Umstände maßgebend, aber sie schießen sich doch immer auf ein, zwei Kriterien ein. Und da ist dieses organisatorisch eingebunden sein, das ist ganz entscheidend. Und für euch ist es dann im Grunde egal, ob der die Einkünfte als selbstständige Tätigkeit erklärt oder dann als Arbeitslohn, außer eben im Arbeitnehmerpauschbetrag.
Ja.
Ihr seid ein bisschen wie so lässiger, ne?
Ja, gut, Hauptsache wir haben das Geld
Ja.
in der Tasche und letztlich ist ja der Steuersatz ist der gleiche, egal ob selbstständig oder nicht selbstständig. Da geht es halt nur ein bisschen um die Art der Einkunftsermittlung, aber da wird sich nicht so viel Unterschied ergeben, dass man
Ja,
darüber
genau.
nachdenken muss. Sondern da
Interessant ist
sind wir Gott
neulich.
sei Dank, wir haben das Geld halt in der Tasche. Blöd ist es halt nur, wenn der Arbeitnehmer seine Steuererklärung oder der als Selbstständige sich sehende seine Steuererklärung nicht abgegeben haben sollte. Und wir dann kommen und feststellen, na, es könnte dann doch ein Arbeitnehmer sein, weil dann ist natürlich klar, dann wird die Finanzverwaltung auch eher in Richtung Arbeitslohn gehen, weil dann habe ich halt die Haftung vom Arbeitgeber.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich liebe ja Seminare, vor allem wenn sie vor Ort sind, weil man immer viel hört. Schöner Fall aus der Praxis. Da hat jemand Monteure eingesetzt aus dem Ausland. Hat schlichtweg keine eigene qualifizierte Personal. Und die Monteure kamen. Jetzt unterliegt aber diese Branche extreme Sicherheitsvorschriften. Das heißt, man musste die Monteure, denen musste man schon ganz viel sagen, also das dürfte er nicht und jenes dürfte er nicht. Die wussten das auch. Aber es ist sehr extrem und man musste auch schwierige Montage ausführen, wo man also auch weisen musste, wie man es macht. Waren aber Profis. Aber dann kam die Lohnsteuerprüfung und da muss ich jetzt sagen, Hut ab. Und die sagt natürlich, seid ihr sicher, dass die steuerlich nicht Arbeitnehmer sind? Und denken Sie dran, da ist natürlich das, da zuckt man dann als Steuerberater, zuckt man dann schon, weil man sofort weiß, okay, das wäre ja beschränkte Steuerpflicht. Und bitte auch nochmal dran denke für Arbeitnehmer aus dem Ausland, die Arbeitnehmer sind im Sinne der Lohnsteuer, besteht Lohnsteuereinbehaltungspflicht, ne, oder?
Ja, immer, zumindest für jeden, der halt in Deutschland tätig ist. Du hast ja
Genau,
richtig
die
gesagt,
waren in Deutschland
beschränkte
tätig. Also
Steuerpflichtig. Wir haben hier die zwei Geschichten, unbeschränkte Steuerpflicht, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland, dann Welteinkommensprinzip, dann dürfen wir ja alles besteuern. Kommt jemand aus dem Ausland, um hier zu arbeiten, als Arbeitnehmer bei einem deutschen Arbeitgeber, dann haben wir normalerweise immer ab dem ersten Tag, wo er hier beim deutschen Arbeitgeber arbeitet, das Besteuerungsrecht über die beschränkte Steuerpflicht, Paragraph 49.1 Nummer 4 mit den verschiedenen Unterarten in den Buchstaben. Und dann können wir zugreifen. Das heißt natürlich auch deutscher Arbeitgeber, Lohnsteuerabzugspflicht, daher auch Anmeldung im Elsterm-Verfahren, alles ganz normal wie bei inländischen Arbeitnehmern.
also da muss man dran denken. Also Freelancer aus dem Ausland, da haben sie praktisch von links den SV-Piranha und von rechts das
Ja,
Steuerkrokodil.
und wenn es ganz. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln bei Monteuren, habe ich schon gedacht, du gehst jetzt auch noch die Stufe weiter und sagst, der leiht sich die bei einem ausländischen Arbeitgeber, dann
Nee.
reden wir ja gleich noch eine Stufe weiter,
Ja,
dann sind wir im Bereich
nee.
Arbeitnehmerverleih, Zulassung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz notwendig und sowieso doppelte Lohnsteuerhaftung für den inländischen und den ausländischen Arbeitgeber. Da ist es ja sogar so, dass bei einem ausländischen Verleiher mal der ausländische Verleiharbeitgeber den Lohnsteuerabzug vornehmen muss und wir die Doppelhaftung haben. Also da schlagen wir ja als Finanzverwaltung, da schlägt das Herz höher vom Finanzbeamten, wenn er so viele Leute hat, wo er das Geld von bekommen kann.
Also, und was rate mir natürlich, Sebastian, bei Unsicherheiten
Die Anrufungsauskunft,
nach
genau.
42e und
Und ich würde sagen, bei der Sozialversicherung gehst du jetzt wahrscheinlich in Richtung Statusfeststellungsverfahren.
Statusfeststellungsverfahren,
Genau.
ja. Also, wir dürfen es nicht machen, wir Steuerberater haben das BGH ja gesagt, da sind wir zu blöde zu, ist aber okay, also da kann ich damit leben. Für diejenigen aus der Steuerberatung, da müsst ihr einen Tag raussuchen mit Nervenstärke, weil der Mandant sagt, nee, dann muss er es ja auch noch selber machen. Aber wirklich auch nochmal dringlich darauf hinweisen, also wir tun auch wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Steuerberatungsbüros leite, die das immer ausbaden müssen, dringlich darauf hinweise, Statusklärung. Und
Ja,
was ich
und
dann noch sagen wollte, weil das zurzeit bei mir so hochschlägt, also ich kann, also wir haben diese Lehrerproblematik, kommen wir nachher nochmal ganz kurz vielleicht darauf zu sprechen. So, wenn man aber feststellt, nee, also der ist in der Sozialversicherung selbstständig, weil er wirklich nicht weisungsgebunden ist, schon wirklich selbstständig ist, dann bitte dran denke, da gibt es das SGB VI, das ist die Renteversicherung, und die hat noch Beratungstücke. Und zwar Lehrer und Erzieher, die eigentlich selbstständig sind, sind renteversicherungspflichtig.
die Hebamme, glaube ich, auch
Pflegepersonen,
noch, oder? Gell?
Ja, was meinst du?
Die Hebamme, oder? Die ist, glaube ich,
Ja, wollte ich
auch.
gerade sagen, habe mir
Gell?
extra eine Folie
Ja,
gebastelt. Ich bin
oh,
ja ein
okay.
Folienfreak ohne Ende. Und also die Nummer zwei, Pflegeperson ohne versicherungspflichtige Arbeitnehmer, also die selbstständige Pflegeperson, Hebammen und Entbindungspfleger, die von mir sehr geschätzten Seelotsen, ich gucke immer NDR. Da gibt es eine Sendung, die mir sehr gefällt, und Seelotsen ist was sehr Sympathisches. Künstler und Publizisten im Sinne der KSK, das kennen wir schon, Hausgewerbetreibende, Küstenfischer und Küstenschiffer, für Partner schwer, die nicht mehr wie vier versicherungspflichtige Personen beschäftigen, die sind also selbstständig, aber Rentenversicherungspflichtige, und bitte ganz furchtbar, Gewerbetreibende, die in der Handwerkerrolle eingetragen sind. Und das sind Maurer, Metallbauer, Zimmerer, Klempner, Elektrotechniker, Installateure, Maler, Lackierer und Kfz-Mechatroniker. Das heißt, die sind, obwohl sie selbstständig sind, RV-pflichtig. Und das heißt, die zahlen die Renteversicherungsbeiträge aus eigener Tasche. Die müssen sich bei der Deutschen Renteversicherung melden. So, und wenn Sie jetzt sagen, nö, ich habe keine Lehrer, ich habe keine Hausgewerbetreibende, Küstenfischer haben ja sowieso keine. Dann haben wir noch die arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen, und da ist der klassische Fall der Handelsvertreter. Also ich habe einen Handelsvertreter bekommen vor 2 Jahren, hat es gewusst, habe gesagt, müssen wir uns bei der Renteversicherung anmelden. Warum? Das HGB gibt dem Handelsvertreter eine starke Position, und da spricht vieles für die Selbstständigkeit, aber er ist eben nur für einen Handelsherrn tätig. Und das Paragraph 2 SGB VI sagt, wer als Selbstständiger regelmäßig keine versicherungspflichtigen Personen beschäftigt, ist der Fall, und auf Dauer im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist, die sind rentenversicherungspflichtig auf eigene Kosten. Das sind die arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen. Das ist aber auch jemand,
Kurierfahrer war doch damals, oder diese große
Kurierfahrer, ja.
Thematik, die Kurierfahrer, die ausgegliedert waren und sich den LKW selber leihen sollten und
Ja,
dann hat aber doch, meine ich, da auch man die da drunter gepackt.
ich guck gerne YouTube-Videos und gucke als einen selbstständigen Fuhrunternehmer an, mit dem eigenen LKW. Und auch das wäre zum Beispiel ein Fall. Jemand, der wirklich ein hohes Kapitalrisiko hat, wenn der aber nur für einen Fuhrauftraggeber führt. Vorsicht, Vorsicht, ist RV-pflichtig. Und in meinem Fall Handelsvertreter, hab ich es gemacht, Gott sei Dank. Sie kennen das, da ist man ganz froh. Und dann hat es der im Betrieb erzählt. Und dann sagt eine Steuerberaterin, das glaubt sie nicht, sie ruft bei der Renteversicherung an. Und dann war die Katastrophe da. Da hat die Renteversicherung gesagt, naja, sie müssen das jetzt rückwirkend für 5 Jahre nacherheben. Also bitte dran denke, also die erste Frage, Herrenberg-Urteil, ist jemand selbstständig oder schon Beschäftigter? Schwierig. Ein Mann, Person ohne großes Material, Risiko. Schwierig. Die sind häufig SV-pflichtig. Dann zahlt der Arbeitgeber die Beiträge. Dann die selbstständigen Katalogberufe. Die sind selbstständig, aber RV-pflichtig. Und dann diese Auffanggesellschaft, diese arbeitnehmerähnliche Selbstständige, die tatsächlich im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind.
Also das sieht man wieder, es ist halt doch immer schwierig. Und bei uns finde ich immer, es ist halt tatsächlich, man merkt es auch da wieder, dieses Auseinanderfallen, dass die Sozialversicherung sich eben nicht immer an die Lohnsteuer anschmiegt. Zwar oft, aber nicht immer. Und dann eben an solchen Einzelpositionen auseinanderfällt. Das macht es, glaube ich, unendlich schwer, immer den Überblick zu wahren. Gerade wenn man halt die Sachen nicht jeden Tag auf dem Tisch hat, sondern es eher doch vielleicht
Ja, klar.
seltene Sachen sind.
Sind wir ehrlich, Sebastian, der rutscht mal rein, ne? Du nimmst einen Handelsvertreter auf, denkst schon nichts Böses, oder einen Gewerbetreibenden, der Handwerksrolle eingetragen sein muss. Der erzählt noch, ich bin Metallbauer und mache mich selbstständig. Ja, der denkt doch kein Mensch dran, dass der ein RV-Problem hat.
Also
Aber jetzt haben wir es.
du hast gerade noch das Herrenberg-Urteil angesprochen. Wer sich das nochmal anhören wollte, wir haben darüber schon mal gesprochen. Das
Ja.
war Folge 2 vom Podcast. Da könnte man dieses Herrenberg-Urteil nochmal nachhören, wo wir uns darüber unterhalten haben, was das genau bedeutet für diejenigen, die vielleicht noch nicht alle Folgen gehört haben.
Und zu diesem Herreberg-Urteil, da gab es ja dann aus, haben wir erklärt, so eine Übergangsregelung. Da gibt es eben auch jetzt der Rundschreibe oder Besprechungsergebnis des GKV-Spitzenverbandes, der Deutsche Renteversicherung und der Bundesagentur für Arbeit vom 21.05.2025. Und da ist die Übergangsregelung für die Lehrtätigkeiten. Da haben wir ja so eine Schonfrist bis Ende 26, die ist da nochmal dargestellt. Sie können es googlen, Besprechung GKV Spitzenverband 21.05.2025, dann finden Sie es über ganz viele Fundstellen.
Ja, haben, glaube ich, die Versicherungen doch alle immer so einen Speicher, oder? Wo sie die GKV-Ergebnisse ablegen und dann kann man sie über Google ganz gut finden. Super. Dann hätte ich gesagt, dann haben wir doch schon mal ganz viel Schönes gemacht. Ich würde ganz kurz noch einen Ausflug mit dir machen. Minijob, auch da müssen wir doch einige Geschichten beachten, aber nur aus meiner Sicht das Wichtige immer, diese Geschichte halt, dass wir ja jetzt mittlerweile die Minijobgrenze nicht mehr, die alten 450 Euro, die doch noch in ganz vielen Köpfen drin sind, haben, sondern eine dynamische Grenze haben, die sich ja
Ja.
am Mindestlohn orientiert. Und ja, letztlich
Also
immer ein
steigt auf
bisschen.
603 Euro im Jahr 2026. Wir haben ja jetzt die Mindestlohnkommission hat jetzt getagt und 633 Euro dann 2027.
Und damit haben wir halt die Dynamik und aktuell haben wir die 556 Euro, also 12,82 € Mindestlohn und man kann dann 43,37 Stunden, ha, schnell in den Taschenrechner eingegeben, im Monat arbeiten. Und man muss halt wirklich da sagen, da muss man einfach aufpassen, auch darauf, weil natürlich halt die Stunden ja zu erfassen sind. Das ist ja auch eine
Ja,
ganz klare Geschichte.
Vorschrift,
Das
genau.
muss man entsprechend aufschreiben. Und da kann natürlich jeder Prüfer auch von der Rentenversicherung relativ leicht durchrechnen. Und wenn ich halt drüber komme, dann ist es natürlich wieder das Typische. Die Sozialversicherung kann dann ja einfach sagen, ja, okay, so und so viele Stunden mal Mindestlohn, gibt dann halt den sogenannten Phantomlohn. Steuerlich passiert erstmal nichts. Blöd ist halt, wenn die Sozialversicherung sagt, es ist kein Minijob mehr, dann schlägt das auch auf die Steuer durch, dann ist die 2%ige Pauschalierung weg und dann muss man gucken, wie man den Vorgang auch steuerlich retten kann.
Also auch da nochmal an die Berufskolleginnen und Kollegen. Es gibt ja Mandanten, die sagen, der Minijob bei Schüler, Rentner habe ich doch die Steuerklasse 1, dann nehme ich doch die L-Stammdate. Immer dran denke, natürlich klar, 556 mal 12, da kommt bei Steuerklasse 1, 2, kommt da nichts raus, da gibt es keinen Lohnsteuerabzug. Aber immer dran denke, es ist dann eben eine Jahreslohnsteuerbescheinigung zu erstellen. Und im Rahmen der Steuerveranlagung wird es natürlich dann berücksichtigt. Beim Schüler-Student ist es jetzt kein großes Problem, aber bei Rentnern ist es schwierig. Weil da gibt es ja dann eben die Steuererklärungspflicht und wenn dann noch die Renteeinkünfte zukommen,
Klar.
dann gibt es oft dann auf dem Minijob eine Steuerbelastung von 12, 13, 15%. Die 2%, Sebastian, die Hänge, das ist ja die einheitliche Baustelle, die Hänge davon, dass Pauschalbeiträge zur Renteversicherung gezahlt werden. Ne? Die
Genau,
sind
richtig. Ja,
verknüpft.
ja.
Und wenn die eben wegfallen, weil es kein Minijob ist, dann habe ich die 2% verloren. Ne?
Genau, und dann muss man gucken, ob man es retten kann über die 20%, aber meist halt, weil du den Minijob-Anspruch verlierst. Wird es dann schwer und dann läufst du halt auf die
Genau.
Elster zurück und auf die individuelle Steuern. Gerade beim Rentner kann das halt dann entsprechend teuer werden.
Also die 20% finde ich ja interessant, gell? Sind 20%, oder?
Ja.
20 sind, ne? Das ist der verlorene Minijob, sage ich immer. Nehmen Sie an, jemand arbeitet beim IKEA halbtags, ganz normales Hauptpflicht beschäftigt, Steuerklasse 1, arbeitet beim Andreas Sprenger als, weiß ich was, Buchhalterin, 500 Euro jeden Monat, dann nehmen wir mal die 2% einheitliche Pauschsteuer und arbeitet irgendwo anders noch für 300 Euro. Dann ist dieser dritte, also dieser zweite Minijob bei jemand anderem, der ist dann kein Minijob im Sinne der Sozialversicherung, weil man ja immer nur einen Minijob neben einer SV-Pflichtbeschäftigung frei hat. Das heißt, ich zahle dann für diesen zweiten Minijob Beiträge zur Kranke-, Pflege- und Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, aber ich kann da helfen, indem ich die 20% Besteuerung durchführe. Ne? Das ist,
Genau.
dafür ist eigentlich schön gedacht. Ne?
Ja, also ist eigentlich so eine Hilfskrücke, wenn ich halt keine pauschalen Beiträge mehr zahlen kann,
Genau,
dass ich
ja.
es auffangen kann damit und zumindest steuerlich dann eben ohne Abruf von Elster wieder mit einem pauschalen Steuersatz helfen kann. Also da finde ich, ist die Steuer schon sehr kreativ eigentlich. Die hat relativ viel Spielraum, um da zu sagen, okay, wir können mit pauschalen Steuersätzen einfach für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine klare Kosten Sicht von vornherein aufmachen und
Ja,
können sagen,
genau.
hier, das sind halt die Kosten, die auf dich zukommen, damit ist dann aber auch gut.
Und Abfindung beim Minijob, Sebastian, da sagen wir, oh weh, oh weh, oder?
Sozialversicherungsfrei, aber steuerpflichtig und da wird es halt
Genau.
dann richtig
Also
interessant, weil die
bitte.
SV ja bei der Abfindung eben sagt, das ist nicht das
Genau.
sozialversicherungspflichtige Entgelt. Steuerlich sagen wir aber ja, aber das ist eben kein der Pauschalbeitragspflicht unterliegender Beitrag. Damit fallen wir zurück. Dann ist es ganz normaler Arbeitslohn. Dann muss ich einen entsprechenden Lohn versteuern. Im Moment, oder ich darf ja nach der lo aktuellen Lohnsteuertabelle, nach dem aktuellen Gesetz, die ermäßigte Besteuerung dann auch gar nicht anwenden im Lohnsteuerabzug. Das heißt, ich müsste mir die Lohnsteuerklasse von demjenigen geben lassen, voll steuerpflichtig das ganze Lohn versteuern. Nachher in der Veranlagung kann dann geprüft werden, ob man wenigstens die ermäßigte Besteuerung mit der Fünftelregelung bekommt. Aber
Ja.
steuerpflichtig ist es halt allemal.
Ja. Und dann haben wir noch
Also,
den Midi-Job, ne, Sebastian?
genau,
Und
der Job bis zu
der ist dir so
2000
lang wie
Euro.
breit, oder?
Der ist mir steuerlich völlig wurscht. Es ist ja nur eine Beitragslastverschiebung in der Sozialversicherung, soweit ich das immer überblicken kann.
Ja, so ist es. Also der Midi-Job ist jemand, der mehr wie einen Minijob hat, aber im regelmäßigen Arbeitsentgelt nicht mehr wie 2000 Euro verdient. Und ich vergesse immer den Midi-Job. Das muss man nämlich im Programm sagen, das ist ein Midi-Job. Trotz guter Lohnprogramme, es müssen immer der Anwender entscheiden.
Ja,
Und das machen sie wirklich.
regelmäßiges Arbeitsentgelt unter
Genau.
2000 Euro heißt da, glaube ich,
Ja.
immer in den
Ja.
Lohnabrechnungsprogrammen. Da muss man den Haken setzen. Wenn man den nicht setzt, dann macht er keine
Genau.
Beitragslastverschiebung. Die
Und re.
Beitragslastverschiebung ist ja immer so, der Arbeitgeber zahlt mehr, je näher man am Minijob ist von den
Genau.
Beiträgen. Nicht 50-50, sondern eben 80 oder 90% am Anfang der
Ja.
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer 10% der Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Und dann verschiebt sich das, bis man an die 2000 Euro kommt, bis man dann wieder bei der 50-50 Lastverteilung ist.
Genau, so ist es. Also, es ist im Grunde eine Beitragslastverteilung. Und wenn man jetzt 590 Euro verdient, dann zahlt der Arbeitgeber 28% SV-Beiträge und der Arbeitnehmer nur den Rest. Und es gibt auch einen Freibetrag noch dazu. Also, da wird so ein Freibetrag mitgerechnet. Und es ist wie so eine Weiche, die sich immer weiter entfernt. Am Anfang ist sie ganz nah, da ist die Einsparung am größten für den Arbeitnehmer. Und bei 2000 Euro ist sie dann fast nicht mehr zu merken.
Und
Aber für euch einfach normale Steuerklasse 1 bis
für uns
6,
ist die
ne?
Steuerklasse ganz normal. Sobald du aus dem Minijob rausfällst, endet die Möglichkeit der 2%igen Lohnpauschalierung über die Knappschaft. Dann bist du wieder beim Finanzamt ganz normal. Dann gilt Elster-Verfahren, ganz normal Steuerabzug nach Steuerklasse entsprechend der entsprechenden Programmablaufpläne. Und ich muss mir immer merken, dieser Bereich heißt mittlerweile Übergangsbereich. Ich hänge immer noch in alten Zeiten und der Gleitzone fest, wie es ja mal früher hieß. Es ist echt,
Aber du
also da
darfst
merkst du
jetzt.
dann immer wieder, wie lange du schon was machst und denkst, du kannst dich begrifflich einfach nicht umstellen.
Aber du darfst, glaube ich, jetzt Midi-Job sagen. Ich glaube, das ist jetzt erlaubt.
Okay, dann bin ich
Hört
ja
sich ja gut
froh.
an, oder
Ja,
Midi-Job
ja.
ist es.
Finde, das hat was. Midijob und dann hast du einen Fulltime-Job. Wobei,
Genau.
ich glaube, man hat vor Jahren ja, früher war ja die Zone kleiner, da war es, glaube ich, bis 1300 Euro und irgendwann
Ja,
vor
genau.
5, 6 Jahren hat man schon für
800 war es mal
2000.
früher,
Es ist, kann ich mich schon gar nicht
1300,
mehr dran erinnern.
1600, also es ist immer gestiegen, ja.
Gut, ich glaube, dann haben wir ganz guten
Nee, wir haben noch
Überblick.
was Sebastian
Ah,
kurzfristig
oh
beschäftigt.
ja,
Also,
oje.
Sebastian ist doch so, wenn ich jemand kurzfristig beschäftigt habe, 3 Monate oder maximal 70 Arbeitstage, dann muss ich keine SV bezahlen und kann pauschale Lohnsteuer abführen, oder?
Ja. Also,
Nee.
Entschuldigung, Pauschallohnsteuer wirst du ein Problem mitkriegen, weil du
Warum
kannst
denn? Ich
bei
habe
der
doch eine
kurzfristigen
kurzfristige
Beschäftigung,
Beschäftigung.
das gilt nur bei
Sebastian, ich
Sozialbeziehungen.
habe kurzfristige Beschäftigung im Sinne der SV. Und jetzt musst doch du sagen, ja,
Die
kurzfristige
kurzfristige
Beschäftigung kann man.
Beschäftigung im Sinne des Steuerrechts, da habe ich ja nur die maximal 18 Tage, die ich dir anbieten kann. Das ist was ganz anderes, wie das, was du sagst. Bei
Nur
mir,
18 Tage? Ich hab doch
ja.
70.
Das hast du bei der Sozialversicherung, aber ich habe im 40a leider nur die 18 Tage dir anzubieten. Und wenn du mehr wie 18 Tage beschäftigt bist, dann bist du bei mir in der Lohnsteuer wieder ganz normal im Elsterm-Verfahren. Das ist mir egal, was die Sozialversicherung macht.
Aha, also gibt's zwei kurzfristige Beschäftigte, das
Ja,
Steuerliche.
genau.
Und ihr habt dann noch so komische Grenze, oder? So.
Ja, wir haben auch noch Grenzen, Betragsgrenzen und Stundengrenzen. Kannst du
Genau,
alles
also.
wunderbar nachlesen. Wir haben das wir reden ja bei uns dann über die 40a und haben da
Genau, ja.
natürlich eben immer das Problem, tatsächlich die kurzfristige Beschäftigung mit unseren, ja, 18 Tagen, die wir eben haben, die wir dann eben sagen, okay, Beschäftigungsdauer 150 € durchschnittlich je Arbeitstag darf nicht überstiegen werden. Die Beschäftigung muss eigentlich auch immer zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt erfolgen. Und du weißt, mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer, das, was mir da immer einfällt, ist der Sargträger, weil gestorben wird halt immer plötzlich und die Beerdigungsinstitute haben dann halt normalerweise ein paar Rentnerinnen oder Rentner, die ihnen die Särge zum Grab tragen. Auf der Telefonliste, da ruft man dann kurzfristig an, sagt, kann ich heute mal einspringen? Und meistens wird auch nicht 18 Tage in Folge gestorben und dann kann man eben so jemanden dann kommen lassen, der kommt. Ist dann bei uns im Steuerrecht kurzfristig beschäftigt, weil keine 18 zusammenhängende Tage. Es ist ein außerordentlicher Arbeitseinsatz und ich werde normalerweise auch nicht über die 150 € durchschnittlich je Arbeitstag kommen.
Aber jedenfalls ganz wichtig, also sind zwei unterschiedliche Regelungen.
Ja.
Und ein Sargträger ist wahrscheinlich auch kurzfristig, wenn man es sauber macht. Wenn man davon ausgehen kann, dass der im Jahr nicht mehr wie 70 an 70 Tage arbeitet, dann ist es wohl, gibt es in der Geringfügigkeitsrichtlinie, also da wusste man nicht, ob das eine Dauerbeschäftigung ist. Immer wenn jemand stirbt, kommst du. Aber da gibt es in der Geringfügigkeitsrichtlinie so einen Hinweis, der Rentner, der nur kommt, wenn der Biergarten offen ist und er Zeit hat, der sagt die Geringfügigkeitsrichtlinie, das ist kurzfristig. Also wahrscheinlich wäre in unserem Fall wirklich steuerlich kurzfristig und SV-rechtlich kurzfristig.
Dann
Aber es
könnte
wäre auch der
es.
Fall, dass jemand SV-rechtlich gar nicht kurzfristig ist, aber nur 18 Tage arbeitet. Dann müsste man schauen, ob es eure Voraussetzungen erfüllt, ne?
Genau, ja. Also man muss halt immer aufpassen, wie du es richtig gesagt hast. Deshalb bin ich vorher auch ins Stolpern gekommen, dass man halt einfach aufpassen muss. Wir haben die kurzfristige Beschäftigung zweimal, einmal fürs Steuerrecht. Da haben wir die Pauschalierung mit 20% zuzüglich Soli, gegebenenfalls Kirchensteuer. Aber ganz andere Voraussetzungen, obwohl wir den gleichen Begriff verwenden wie in der Sozialversicherung, die eben dann die 70 Tage und die 3 Monate hat.
Deswegen für diejenigen, die Lohnabrechnung machen, immer mal rüber zur Steuerrechtsschiele. Manchmal hat man das, dass man dann sagt, ich brauche aber den unbedingt für, weiß ich was, 5 Tage. Also gerade in Steuerkanzlei ja ist manchmal wirklich so Not, dass du sagst, komm jetzt, also ich brauche jemand und da greife ich mir tatsächlich dann zur steuerlichen Kurzfristigkeit zurück und sage, okay, dann übernehme ich halt die 20% Lohnsteuer. Das ist im Grunde meine Nettolohnerhöhung für die Beschäftigte. Und deswegen ist es die Pauschalierung, weiß ich, wie du siehst, Sebastian, die sind wie so Mauerblümchen, die sind wenig bekannt, aber sie sind unglaublich hilfreich. Also in den Paragraph 40 reinschaue oder in den 40a B, das ist eigentlich echt sinnvoll, ne?
Ja, man muss halt immer gucken, weil also gerade die Pauschalierung bei uns, die kurzfristige, hatte die 150 € die Tageslohngrenze, die 19 €
Ja, klar.
Arbeitslohngrenze auf die Stunde. Aber wenn du da eben Arbeitnehmer kurzfristig beschäftigst und fällst in diese ganzen Grenzen rein, dann ist es toll. Die Grenzen, gerade diese Sachen sind aber normalerweise eben ja nicht unbedingt so bekannt. Und
Ja,
deshalb
schade
sollten wir ab
drum,
und
ne?
zu einfach mal die 40a durchgucken. Ich glaube auch, das, was wir vorher hatten beim Verlust des Minijobs oder beim dritten Job,
Ja,
den du
genau,
vorher
ja.
entschieden hast, die 20%, wenn ich nicht Pauschalbeiträge zahlen kann. Aber es ist dem Grunde nach ein Minijob, das ist, glaube ich, relativ unbekannt.
Sehe ich
Also
auch so.
daher sehe ich es wie du, dieses Mauerblümchen-Dasein. Und ich denke schon, man muss einfach ab und zu mal wieder so ein Gesetzbuch auch nehmen und mitarbeiten. Auch wenn ich weiß, es wird ja jetzt nicht mehr gedruckt, es gibt es jetzt nur noch elektronisch auf der WMF-Internetseite.
Ja, aber es ist
Ja.
einfach auch in der Beratungspraxis, manchmal bist du unter Druck, der Mandant will unbedingt was und du musst schon immer sagen, nicht so einfach. Aber da manchmal sagst du, aber ich kann Ihnen was anbieten, Pauschalierung. Klar, kostet Arbeitgeber dann auch Geld, aber es ist jedenfalls eine schöne Möglichkeit. Ne?
Genau. Gut.
Gut.
Wollen wir noch kurz ein bisschen in die Mahlzeit eintauchen?
Ha. Also
Weil du hast da ja
ich
was Nettes geschickt. Ich glaube, ich lasse dir einfach mal den Vortritt, dieses Nette, was du mir geschickt hast, da zur
Genau.
Mahlzeitengestaltung.
Und zwar, der Andreas Sprenger liest also gelegentlich mal von einem großen Fachverlag so ein Personalmagazin und da lag so ein Flyer dabei. Foodie, also Foodji. Und das wird als Employee Retention beworben.
Also,
Ich gebe einfach zu, ich hatte Englisch immer eine 4 oder eine 5. Und ich stehe mit beiden Beinen als Partner fest auf der Welt und denke bei mir, aha, Employee Retention, das ist ja was total Tolles. Aber das ist ja was Tolles, total süßer Prospekt und ist ein junges Team, also wirklich totale Sympathie. Aber die machen Folgendes, die stellen so ein Automat auf, in dem sich auch wirklich appetitliche und hochwertige Mahlzeiten befindet, die sind wohl offenbar tiefgekühlt. Und die Arbeitnehmer können sich dann da ihre Mahlzeit rausholen und dann in einem Hochofen, also in einem Ofen, das hatte mich dann auch beschäftigt, wie
Also
man
ich
es.
habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, mir hast du geschrieben, eine Mikrowelle ist jetzt der Hochofen, das war mein Freud schon
Ja,
fast
aber,
davor.
ja, ich stelle mir das aber vor, so ein Ofen, der ein bisschen höher hängt, also sonst muss ich immer bücken,
So.
und da kann man das warm machen. Und dann war mir das Prinzip auch klar, hört sich auch gut an und das ist natürlich, muss man auch sagen, für viele Betriebe interessante Variante. Ich habe keine Kantine, keinen gescheiten Metzger in der Nähe oder selbst schon einen Metzger hast, da gibt es halt vernünftiges, also beim Metzger gibt es auch vernünftiges Essen, aber da gibt es halt auch nicht fleischhaltiges Essen und das hat einen guten Eindruck gemacht. Und dann habe ich einfach überlegt, wie ist denn steuerlich, Sebastian?
Wie heißt das so schön? Das kommt darauf an. Also ist natürlich auch die Frage, vertragliche Gestaltung dahinter ein bisschen abhängig, wenn der Arbeitgeber den Vertrag geschlossen hat und
Der
stellt den
Arbeitgeber hat den
Automaten
Vertrag
hin
geschlossen,
und
ja.
sagt, liebe Arbeitnehmer, ihr könnt euch da einfach bedienen. Dann können wir jetzt drüber verhandeln, ob das eine vom Arbeitgeber betrieben ist, die Kantine vielleicht eher nicht, sondern von einem Dritten betrieben. Aber der Arbeitgeber hat durch die vertraglichen Beziehungen sichergestellt, dass er es zahlt. Das heißt, wir haben bei der Mahlzeitengestellung an den Arbeitnehmer das Sachbezugswert, den wir versteuern müssen. Und sind damit eigentlich in dem Bereich, wo wir sagen können, okay, wenn der Arbeitnehmer gar nichts zahlen muss, dann zahlt er, ja, dann
Ja, aber
versteuern wir den
Sebastian,
Sachbezugswert, die 4,40 oder die 2,30, je
genau.
nachdem, ob Frühstück oder Mittagessen es ist. Wenn der Arbeitnehmer einen Betrag zahlt, ziehen wir den noch vom Sachbezugswert ab, gegebenenfalls optimal auf null. Und man hätte natürlich die Möglichkeit als Arbeitgeber auch zu sagen, wir nehmen die Sachbezugswerte und pauschalieren das Ganze weg. Wir haben
Also was.
natürlich ein bisschen das Problem wieder, weiß nicht, wie du es siehst, dann müssen ja dann wieder genau Aufzeichnungen führen, wer eigentlich wann Mahlzeiten bekommt. Gerade in Zeiten des Homeoffice stelle ich mir das
Ja, aber
mittlerweile schwer
Sebastian,
vor.
also ich bin jetzt, muss jetzt mal Werbung machen für das Steuerrecht. Also da muss ich einfach sagen, ist jetzt gesponsert vom Andreas Sprenger. Also was ich genial finde, ist, stell mal vor, da ist eine Mahlzeit drin im Wert von 8 Euro. So, und du ziehst das raus als Arbeitnehmer, was hast du? Nur 4,40.
Ja,
Und
Sachbezugswert,
ich, also
ganz klar.
ich erinnere mich an Einladungen in Kantine, letzte Seminar, ich gemacht habe bei einem großen Kunde und dann gab es in der Kantine tatsächlich, stand drin Bio-Rinderfilet mit Pommes und Gemüse. Und ich habe gedacht, nee, Andreas, das kannst du jetzt nicht annehmen. Ey, das ist ja, da merkt man, dass du auch noch schwäbisches Blut in dir hast. Das ist ja unanständig, war ja eingeladen. Und dann nimmt aber die mich betreuende junge Dame vor mir, ganz, wie soll ich sagen, halb so groß wie ich und viertel so dick. Ich sage dann, ich nehme das Steak und dann habe ich natürlich auch zugeschlagen. Und Sebastian, das war eines der besten Steaks meines Lebens. Also muss ich wirklich sagen, zart, wunderbar. Und ich habe gedacht, Gestehungskosten sind ja 9, 10, 11 Euro. Aber für die Arbeitnehmer Sachbezugswert
Genau.
4,40. Und das ist ja ein super Bonus.
Klar. Also
Und
ist ja vom Gesetz her so vorgesehen, Paragraph 8 Absatz 2 steht ja letztlich drin, wenn die Sozialversicherungsentgeltverordnung uns Sachbezugswerte an die Hand gibt und für die Mahlzeiten haben wir sie, dann nehmen wir auch, wenn es eben die entsprechenden Voraussetzungen hergeben, diese Sachbezugswerte. Und es ist ein bisschen so, ich will es gerade kurz ausführen, wenn der Arbeitgeber es eben zur Verfügung stellt, entweder selber, weil er die Kantine selber betreibt, oder aber wenn er mit einem Dritten die Vereinbarung schließt und die Arbeitnehmer außen vor lässt, dann haben wir das eben in der Richtlinie 8.1 Absatz 7 wunderbar beschrieben. Dann ist es der Sachbezug ganz normal. Wir können mal noch eine Folge machen, wie es denn aussieht, wenn man Papieressensmarken oder solche digitalen
ja,
Essensmarken
das
ausgibt.
machen wir
Dann
mal
wird es
eigenes.
richtig kompliziert, steht
Ja,
aber
das
auch in der Richtlinie drin, weil das
ist
ist dieses,
Psycho.
was ich immer morgens hier sehe an der Straßenbahnhaltestelle. Da wirbt nämlich ein anderer Anbieter damit 3,10 € steuerfrei bei Mahlzeitengewährung an den Arbeitnehmer.
Aber das machen wir mal ein nächstes.
Das,
Aber hier, um
genau.
das Thema weiterzuführen, also jetzt stelle ich so ein Ding auf da, so ein Gerät. Es wird auch gutes Essen bestellt. Der Arbeitgeber zahlt zuerst mal diese Bestellungen und verlangt von jedem Arbeitnehmer einen Eigenanteil von 4 Euro. So, Sebastian, und dann, wir sind ja
Und
beide aus dem Fachhaus Lohn und Gehalt, und dann sagt man immer, Leute, erst ermittelt er den steuerlichen Wert, 4,40, auch wenn es 8 Euro kostet.
genau.
Und dann ziehen wir von der 4,40 die
4,08 €.
Zuzahlung des Arbeitnehmers ab. Und wenn man von 4,40 4 € abzieht, haben wir noch 40
40
Cent Geldwerter
Cent, genau.
Vorteil. Und dann gucken wir wieder rüber. Du hast schon vorhin gesagt, wohin in die.
Paragraph 40 Absatz 2 Pauschalierung, arbeitstägliche Kantinenmahlzeit 25% plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer. Und da ist das Ding wegpauschaliert durch den Arbeitgeber. Im Zweifel könnte der Arbeitgeber die Pauschalsteuer sogar noch überwälzen auf den Arbeitnehmer. Normal
Aber.
übernimmt er sie, weil er es einfach dann schön zur Verfügung
Und wenn
stellen
er jetzt
kann.
sagt, ihr müsst nur 2 Euro zahlen, dann haben wir
Dann haben wir
Wert
2,40.
8 Euro, aber sind steuerlich nur 4,40 minus 2 Euro, und dann haben wir 2,40 übrig, ne? Und die
Ja,
sind
die sind weg.
pauschalierungsfähig und
Genau.
dann sind sie SV-frei, ne?
Ja, richtig.
Und insoweit war das mit dem Employee Retention eigentlich schon gut, ne? Ich
Ja, also
verstehe
ich muss
es.
sagen, als du es geschickt hast, habe ich gedacht, ist wirklich schöne Geschichte. Vor allen Dingen, ich dachte halt dann wirklich gerade an Arbeitgeber mit viel Homeoffice. Dann verlierst du ja irgendwann wahrscheinlich deine arbeitgebereigene Kantine, weil du sagst,
Ja.
wenn eh keiner mehr da ist, brauche ich das Personal mit Köchen und allem nicht mehr vorhalten. Dann ist das sicher eine sehr interessante Möglichkeit zu sagen, schaut mal da. Wir haben da das Tiefkühl und dann könnt ihr es euch aufwärmen, wenn ihr dann mal da seid. Das hält sich ja auch relativ lange, die Sachen sicher, und dann
Auch für
passt das.
Betriebe mit 40, 50 Mann im Industriegebiet
Ja, wenn es
und
nichts
die
gibt,
Menschen wohl was
ja.
Ordentliches zum Essen haben. Also ich esse schon gern Döner, nicht falsch verstehe, aber nicht jeden Tag. Und da sind es, also es sind wirklich gesunde Mahlzeiten, und den Veranstalter, den gibt es. Es gibt aber noch auch viele andere. Also ich habe dann gegoogelt, es gibt es ganz viel. Aber für die Praxis ist das schön geeignet. Man muss ja wirklich nur wissen, 4,40 Sachbezugswert und Abzug Eigenanteil der Arbeitnehmer, also Zuzahlung, und der Rest kann man mit 25% pauschal versteuern und holt noch die SV-Freiheit rein.
Also ist eine schöne Sache, klar, die muss natürlich jedes Jahr ein bisschen aufpassen im Lohn, dass man die Sachbezüge immer anpasst, aber machen ja die Programme meist automatisch in der Hinterlegung, wenn es sauber drin ist.
Ja, die können wohl ganz gute Auswertung fahren. Ich habe dann
Ja.
angerufen und die sagen, sie können das gar nicht schön auswerten,
Okay.
dass man das mit
Ja gut, und dann hast du es natürlich auch in der Lohnabrechnung einfach.
genau.
Gerade wenn du pauschalierst, dann brauche ich es ja zumindest steuerlich dem einzelnen Arbeitnehmer nicht
Ja.
zuweisen. Dann kann ich einfach den Gesamtbetrag machen, ob das danach 8 BVV und allem auch so in Ordnung ist, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt.
So ist es, genau. Aber jedenfalls, also solche Angebote hören sich ein bisschen komisch an, aber es sind wirklich interessant.
Ja, also ich muss sagen, als du es geschickt hast, habe ich auch erst mal geschluckt und habe gedacht, wie funktioniert das alles und wo ist der praktische Anwendungsfall? Aber umso mehr man dann drüber nachdenkt, denkt man ja, ist halt durch die Änderung der Arbeitswelt absolut ein Modell, das interessant ist.
Gut.
Gut, wollen wir noch ganz kurz auf das
Jo.
Investitionsförderungsprogrammgesetz einsteigen? Da ist ja nicht viel. Wir sind heute am 10. Juli, das heißt, wir sind am Tag vor Bundesrat Abstimmung. Morgen am 11. Juli wird der Bundesrat voraussichtlich über das Investitionsförderprogrammgesetz abstimmen und hoffentlich auch zustimmen. Für die Lohnsteuer bedeutet es ja aber nur, die Elektroautogrenze wird zum 1.7.2025 von 70.000 Euro Bruttolistenpreis auf 100.000 Euro steigen. Das heißt, für alle Fahrzeuge, die ab 1. Juli angeschafft werden, würde dann der höhere Wert gelten.
Und bitte auch der SV einfach ab 1.7. umsetzbar und schaue, dass man es dann rechtzeitig einspielt. Aber jedenfalls keine Abweichung zwischen Steuer und Sozialversicherung, Gott sei Dank.
Das ist doch auch mal schön, wenn wir das
Ja.
sagen können. Und ansonsten ist ja bei uns jetzt nicht viel drin, wo man sagen muss, okay, da wäre noch was, was für die Lohnsteuer interessant wäre. Das sind wir ja ganz kurz und knackig und bündig.
Ja, schon ist wenig drin. Also wenig für
Ja,
uns jetzt, ja.
also gut, klar, beim Elektroauto auf der anderen Seite natürlich die Geschichte mit der AFA, über die haben wir uns ja schon entsprechend unterhalten in einer
Und
der
wir hatten
vorigen
es,
Folgen.
glaube ich, auch einer der ersten, hat er mal ein bisschen kurz über den Koalitionsvertrag gesprochen. Und da hat uns da beschäftigt, Sebastian, Steuerfreistellung von Zuschlägen für Überstunde. Und da kam heute jetzt tatsächlich so eine Information, die Bundesregierung plant derzeit keine Befreiung von Sozialabgaben auf Überstundenzuschläge für Vollzeitbeschäftigte. Das hat sie auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne bestätigt. Das heißt, das, was man schon ein bisschen vermutet hatte, wenn es so eine Steuerfreistellung gibt, ist die eben nur steuerlich wirksam, aber keine SV-Freiheit.
Ja, war ja fast auch schon ein bisschen
Ja.
zu vermuten, auch als das zur Aktivrente, umso mehr das ja rauskommt, da läuft es ja aufs Gleiche raus. Die 2.000 Euro beim Aktivrentner oder an der Aktivrentnerin werden weiter steuerfrei sein, aber die Beitragspflicht wird bestehen bleiben. Also ich gehe davon aus, da wird man einfach gucken. Ich habe heute auch gelesen, die Beitragssysteme oder die gesamten Sozialversicherungssysteme leiden finanziell massiv Not. Man will ja auch die Pflegeversicherung wieder umbauen, um
Ja.
dem Notleiden ein Ende zu bereiten. Das sind sicher einige Themen, wo man einfach sagt, auf Beiträge können die Sozialversicherungssysteme bei uns einfach gar nicht verzichten.
Ja.
Gut,
Gut.
dann hätte ich
Vielleicht
doch
können wir im
gesagt.
nächsten Podcast mal über die Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitbeschäftigte reden. Aber das können wir im nächsten Podcast mal, oder?
Genau, das ist doch schön für die nächste
Aber ein
Folge.
Cliffhanger.
Genauso, ein kleines bisschen. Nehmen
Das
wir
zweite
vielleicht
englische Wort, das ich kenne.
vielleicht noch ein bisschen die Mahlzeitengestellung mit rüber und retten uns damit auch noch rüber und können ganz kurz mal uns unterhalten über digitale Mahlzeitenkärtchen oder papierne Mahlzeitenkärtchen, wo da der Unterschied wäre eben zu dem
Ja.
Modell, was wir gerade besprochen haben. Da
Ja,
haben wir doch einen
also machen
schönen
wir das so.
Cliffhanger. Dann machen wir das
Genau.
so.
Ich halte mich fest, okay, ich hänge am Cliff.
Das finde ich gut. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend nach March und danke dir wie immer, dass wir das zusammen machen können
Macht
und
Spaß.
hoffe, bis zum nächsten Mal.
Jawohl, tschüss.
Tschüss.